In unserer kleinen Welt ist erstmal Schmalhans Küchenmeister. Wenigstens für mich, Mama Fanny. Ich faste jetzt, online und öffentlich. Was Experten dazu sagen, wie das Familienleben das verdaut, ob die Kinder trotzdem noch Nudeln mit Tomatensauce bekommen und was das alles mit Papa Philipp macht, all das in dieser zweiten, leicht abgespeckten Staffel von Unsere kleine Welt. Ich wollte meine Fastentage am Ende meines Urlaubs beginnen. Ich dachte mir so, naja, kann ja nicht schaden, wenn ich entspannt in diese unentspannten Tage starte und... Hallo? Hallo? Oh, könnt ihr mal die Musik ausmachen, bitte? Können wir das bitte ausschalten? Ja, da, jetzt bitte. Danke. Denn eine epische Heldengeschichte wird das hier nämlich nicht. Und überhaupt, Fasten ist ja nichts, was noch niemand vor mir gemacht hat. Fasten hat eine jahrtausendealte Tradition. Fasten ist so alt wie die Völker der Erde, hat Otto Buchinger selbst 1935 einmal gesagt. Auf ihn geht nämlich die Fastenform des Heilfastens zurück. Das also, was ich selbst 7 Tage lang vorhatte. Und um gleich Missverständnisse zu vermeiden, Heilfasten ist nicht Hungern, sondern der bewusste Verzicht auf feste Nahrung, auf Genussmittel für eine bestimmte Zeit. Man ernährt sich von Brühe und ganz wenig gepresstem Saft. Wird sowohl zur Gesundheitsprävention angewendet, als auch zur Therapie bei bestimmten Krankheiten. Und Buchinger selbst, der sprach immer von der Diät der Seele. Heißt also, der Fastende, der soll sich schönen Dingen wie Musik, wie Büchern, Natur und Meditation widmen und Medienkonsum sowie täglichen Stress meiden. Na, also so viel zur Theorie. Denn das hatte ich mir vorher alles nicht durchgelesen. Ich wollte mit Absicht fast gar nichts übers Heilfasten wissen, damit ich da ziemlich unvoreingenommen rangehe. Ich wusste nur, ich möchte das während meines Jobs und meines Alltags machen und ich möchte das nicht allein machen. Also ich habe mir eine Fastenleiterin gesucht, und zwar Friederike Carlsson, die mich online 7 Tage lang begleiten sollte. Und die sagte, ich solle mich 4 Tage vor Beginn von meinen Süchten verabschieden.
Oh, mein letzter Kaffee.
Okay, wir sind bis da. Mehr würde ich mir wünschen, dass du es nicht machen würdest, weil ich so Mitleid habe jetzt schon mit dir, dass es mir wehtut im Herzen.
Das ist übrigens Philipp, Lieblingsmann an meiner Seite, Vater unserer Kinder Oskar und Lilly und Leidtragender bei diesem Projekt. Aber dazu später.
Also, wenn ich mich von meinem letzten Keks verabschiede, muss ich mich doch eigentlich auch noch von den Gummibärchen verabschieden.
Und von der Schokolade?
Ich glaube, das mit dem Naschen wird mir am schwersten fallen. Gar nicht so mit dem Kaffee oder so. Sondern so, abends mal noch...
Ist ja auch so ein Stück Freiheit, dass man das noch kann.
So abends noch mal zu Süßigkeiten zu greifen.
Ach ja, die Süßigkeiten. Aber ich hatte mir das ja selbst ausgesucht. Und dann ging sie los, die 3 Entlastungstage, also sprich die Vorbereitung für den Körper auf das, was folgt.
So, wir verbringen jetzt hier unsere letzten 3 Ferientage am See. Und ich habe auch gleichzeitig meine 3 Entlastungstage. Das heißt, das fällt also Kaffee weg, es fallen Süßigkeiten weg, es fällt eigentlich alles weg, außer pflanzliche Nahrung. Ich darf hin und wieder noch ein bisschen Reis und ein bisschen Kartoffeln essen, aber sonst nichts mehr. So, sonst viel trinken, Kräutertee, und es fällt mir gar nicht schwer, das so die Sachen zuzubereiten für die Kinder oder den Kaffee zu kochen. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich schön, wenn ich das noch riechen kann. Aber ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich nicht satt werde. Obwohl ich gerade satt bin, ich habe gerade keinen Hunger. Ich habe also genug Obst gegessen, ich habe jetzt zum Mittag irgendwie eine Gazpacho gegessen. Die hat Philipp zubereitet, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen Panik, dass ich nicht satt werde.
Das, also diese Panik, hatte ich Gott sei Dank nur am ersten Tag.
So, jetzt ist der 2. Entlastungstag, morgen noch einer und dann geht's los. Und ich habe jetzt abends schon so einen richtigen Hieper auf was Süßes. Die Kinder sind im Bett, zumindest fast. Und wenn man so einen Tag geschafft hat, dann ist man abends eben, naja, das werden alle Eltern verstehen, man ist fertig. Oh, und jetzt noch mal so ein Keks und ein Stück Schokolade. Oh.
Ja, und auch meine Kinder staunten nicht schlecht, als ich mit meinem Rohkostteller am Mittagstisch saß.
Möchtest du einfach nicht Würstchen essen oder wurde dir es gesagt, dass du es nicht darfst?
Dass ich keine Würstchen essen darf und so? Nee, es wurde mir nicht gesagt, das möchte Mama jetzt so. Ja. Mama möchte ein bisschen auf die Ernährung achten und möchte mal eine ganze Woche lang nur trinken. Ganz viel muss man aber ganz viel trinken. Man darf Brühe auch trinken und ein bisschen Saft. Könnte Mama mal schön so einen Saft in der Saftpresse pressen. Und dann wird mal so der ganze Darm oder der ganze Schmutz, der da drin ist, und die ganzen Bakterien, dann mal, kommen alle schön raus. Und ich hoffe, mir geht's noch gut hinterher.
Wie findest du das, Oskar?
Und dann war der Morgen des letzten Entlastungstages gekommen. Der Ernst der Lage wurde ernster, mein Mann stiller, nicht nur weil nebenbei Fußball-EM lief und er sowieso bei sowas ein aufgeregtes Häufchen Elend ist, sondern auch, weil er zu diesem ganzen Fastenprojekt so seine eigenen Gedanken hat.
Und was sagt Papa?
Es ist kurz nach 6 Uhr morgens und ich bin seit einer Stunde wach. Entweder weil Berlin schon wieder das Klima eines Hammam annimmt oder weil die Elektroparty von gestern Nacht drüben im Treptower Park ihren Siedepunkt erreicht hat. Oder weil ich so aufgeregt bin und nicht sicher bin, warum. Einerseits muss morgen Deutschland gegen Portugal echt was reißen und ich kann meine Optimisten-Aura gerade nicht finden. Und andererseits beginnt Fanny morgen mit dem Heilfasten. Sie ist der beste Mensch der Welt, wenn sie satt ist. Und ich habe gerade bei Facebook einen Hilferuf abgesetzt. Wenn das Spiel morgen Abend von mir nicht kommentiert wird, dann ruft die Polizei. Dann hat sie mich entweder nur kalt gemacht oder kalt gemacht, mariniert, gegrillt und aufgegessen. Und sucht nicht nach den Kindern. Die habe ich zu Oma gebracht, zur Sicherheit. Liebe geht ja durch den Magen.
Ach, Papa!
Am letzten Abend vor Beginn der Fastenzeit kochte Philipp mir dann schon meine erste Brühe.
Wie viel darfst du am Tag essen davon?
Ich noch mal nachgucken.
Lass mal gucken, weil davon hängt ja ab, wie oft wir das jetzt machen. Weil die ist jetzt erstmal.
Die reicht, glaube ich, für die ganze Woche. Aber ich will ja nicht.
Wird ja schlecht dann.
Ja, gut. Und nur Gemüsebrühe ist, glaube ich, auch langweilig. Gibt ja noch Haferbrühe, Kartoffelbrühe.
Kartoffelbrühe habe ich mir schon angeschaut. Das klingt auch nicht besonders freundlich.
Reisbrühe.
Oh, ja.
Also tatsächlich darf man von der Brühe so viel zu sich nehmen, wie man möchte. Das gibt dem Körper die Mineralstoffe, die er für diese Zeit braucht. Empfohlen werden, aber zum Mittag- oder Abendbrot, wie man möchte, ungefähr 250 Milliliter Brühe. Hinzu kommen einmalig 250 Milliliter frisch gepresster Saft. Dann ganz viel Kräutertee und Wasser trinken, mindestens 2,5 Liter. In jeder Folge werde ich übrigens mit einem Ernährungsexperten sprechen. Da sind ganz, ganz spannende Sachen und Themen bei. Aber um jetzt erstmal einen guten Überblick über das Heilfasten zu bekommen, dazu hören wir jetzt mal in eins meiner Gespräche mit meiner Fastenleiterin Friederike Karlsson rein.
Friederike, du sagtest, dass Fasten nicht Hungern ist. Also wenn ich jemandem erzähle, ich esse jetzt eine Woche nichts, dann zeigen mir die alle einen Vogel.
Ja, die Reaktion kenne ich. Also man sagt, Fasten ist nicht Hungern und Hungern ist nicht Fasten. Fasten ist einfach mehr. Wenn man mal nachschlägt, sagt man von der Definition her, Fasten ist der freiwillige Verzicht auf feste Lebensmittel und Genussmittel für eine bestimmte Zeit. Und da steckt eben das Freiwillige drin. Das ist eben eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass ich mich darauf einlasse, mal zu verzichten, gerne zu verzichten.
Und man redet dabei immer von Entgiftung. Ne? Also wenn mich Freunde fragen, ja, warum machst du das? Dann sage ich immer, ja, ich will so einen Reset-Knopf drücken, ich will so ein bisschen entgiften. Welche Giftstoffe werden denn aus dem Körper geleitet?
Das sind Umweltgifte, die wir jeden Tag über Wasser, über die Luft, aber auch über Lebensmittel aufnehmen. Das sind zum Beispiel auch Medikamente, wenn Menschen vielleicht auch über längere Zeit schwere Medikamente nehmen. Das geht raus. Es sind aber auch ganz viele Stoffwechselendprodukte, die logischerweise immer im Körper entstehen. Viele sagen auch Schlacken dazu. Die werden dann ausgeleitet. Und Fasten fördert natürlich auch ganz klar die Selbstheilungskräfte. Es ist also nicht nur diese Reinigung, sondern die Selbstheilungskräfte und das Thema der Regeneration für den Körper.
Inwiefern Regeneration für den Körper?
Ja, der Körper kommt zur Ruhe. Also zum Beispiel bekommt er über die Nahrung, die wegfällt, keine Allergene, mit denen sonst der Körper immer im normalen Essen zu arbeiten hat. Also da kann er schon mal sich erholen, regenerieren. Und wir kommen dann natürlich auch in das Thema der Autophagie, des Zellrecyclings, was bei dem Buchinger Fasten, bei dem Heilfasten eben so, dass das Kernthema ist. Ob Herr Buchinger den Begriff schon kannte damals, glaube ich jetzt nicht. Das gab 2016 nochmal den Nobelpreis in Medizin für die Forschungen rund um die Autophagie, vor 30 Jahren schon mal. Aber das ist wirklich der Kern, warum auch das Fasten so heilsam sein kann. Also natürlich für kranke Menschen, die dann in der Klinik sind, aber auch für gesunde Menschen einfach als Prävention, als Prophylaxe für viele, viele Krankheiten, viele Zivilisationskrankheiten.
Gibt es ja dann und Fastenbefürworter und die Gegner, die immer argumentieren, dass es nicht ausreichend Studien und Belege für die Wirkung des Fastens gibt. Welche positiven Langzeitwirkungen hat denn Fasten aus Ihrer Sicht?
Also ich sehe es bei meinen Teilnehmern, weil ich begleite ja seit Jahren Menschen beim Fasten, dass zum Beispiel bei starken Kopfschmerzen, Migräne, dass die Anfälle seltener werden und nicht mehr so heftig sind in dem Bereich. Oder dass sich beim Fasten, wenn jemand ein, zwei Wochen vorher eine OP-Narbe hatte, dass sich das während des Fastens, die Narbe ganz toll verheilt. Sprich, grundsätzlich alles, was mit der Haut einhergeht, heilt sehr, sehr gut aus. Also so Neurodermitis, Ekzeme, die heilen in der Zeit wunderbar ab, Rötungen gehen zurück. Innen, wenn Menschen kommen, die so ein bisschen Magenschleimhautentzündung haben, weil sie natürlich auch gestresst sind, solche Dinge heilen sehr, sehr gut beim Fasten aus. Und ob ich es will oder nicht, es sind natürlich auch immer Menschen mit dabei, die etwas mit dem Bluthochdruck zu kämpfen haben. In der Regel ist das dann auch natürlich mit dem Arzt abgesprochen, dass die mit mir fasten dürfen. Da kann man wirklich von Tag zu Tag sehen, wie sich der Blutdruck ohne Tabletteneinnahme nach spätestens 3 Tagen normalisiert hat, in der Regel. Und auch ältere Menschen, die kommen, ihre Hände nicht mehr bewegen können wegen Arthrose, die können oder Rheuma nach wenigen Tagen ihre Hände wieder schmerzfrei bewegen.
Obwohl man am Ende ja dann aufpassen muss, was das Gewicht angeht, dass es nicht den Jojo-Effekt gibt, beziehungsweise man erst recht dann wieder reinhaut, oder? Weil das Gewicht, meistens holt sich das der Körper doch wieder zurück, oder? Also
nee. Bei Diäten, das ist so ein bisschen der Unterschied. Wenn ich eine Diät mache, habe ich in der Regel immer, lasse ich etwas weg. Entweder bestimmte Lebensmittel oder Kalorien. Und da bin ich in einer Diät, bin ich in einem Mangel. Und das merkt sich der Körper, vergrößert die Fettzellen, macht mir mehr Hunger, hat auch eine Auswirkung aufs Gehirn, dass man immer nur zum Essen hin möchte. Und wenn ich dann wieder nach der Diät in ein normales Essen komme, dann habe ich diesen Jojo-Effekt. Das habe ich beim Fasten nicht, weil ich beim Fasten keinen Mangel habe. Der Körper lebt aus den eigenen Reserven, bei dem Heilfasten, bei dem Buchinger Fasten.
Also man sucht tatsächlich ständig nach schönen neuen Rezepten. Wenn man nichts essen darf, denkt man eigentlich nur ans Essen. So ist das. Friederike, Hand aufs Herz, für wen ist Fasten nicht geeignet?
Ja, also man sagt nur für Erwachsene, weil Kinder sind einfach noch im Wachstum, das wäre verkehrt. Für erwachsene Menschen, die sich freiwillig dazu entscheiden können. Das heißt also auch psychisch kranke Menschen sollten nicht fasten, auch gerade wenn Medikamente eingenommen werden. Grundsätzlich ist bei jeder Medikamenteneinnahme nochmal Rücksprache mit einem Arzt zu halten. Bei Diabetes, vor allem insulinpflichtigen Diabetes, darf man nicht fasten, wenn dann wirklich nur streng überwacht in einer Klinik und bei schwerwiegenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wenn man zum Beispiel Gallensteine hat, weil die können sich auch so lösen, aber die können sich eben auch durchs Fasten lösen. Schwangere und stillende Frauen sollten auch nicht fasten. Ja.
Was geht denn gar nicht während des Fastens? Also was würde passieren, wenn ich heimlich ein Stück Schokolade esse?
Da würde gar nicht so viel passieren. Also es würde jetzt nicht irgendwie zu schweren Magenkrämpfen führen. Es wäre schade einfach, weil ich habe mich ja 2-3 Tage in diesen besonderen Stoffwechsel gebracht. Esse ich ein kleines Stückchen, könnte es sogar noch gut gehen. Ja? Aber wenn ich jetzt so ein eine Tafel Schokolade esse, wäre ich wieder in der normalen Verdauung. Würde ich dann sagen, ach, jetzt mache ich doch mit dem Fasten weiter, würde ich mich sehr stark mit Hunger quälen, weil der Darm eben dann wieder ein bisschen gefüllt ist, weil der Blutzucker wieder stark hochgegangen ist, Insulin wieder gebildet wird. Das wäre einfach schade. Was gefährlich wäre, auch beim Aufbauen, ist, wenn ich jetzt mit einem Steak Fastenbrechen mache. Das kann der Magen noch überhaupt nicht verarbeiten, er hat überhaupt keine Magensäfte dafür. Das kann teilweise bis zum Notfall im Krankenhaus landen, dass das Steak wieder rausgeholt werden muss.
Oh, das ist gut zu wissen.
Kaffee. Viele fragen auch immer nach dem Kaffee. Also der Kaffee schwarz unterbricht auch diesen Fastenmodus nicht, diese Autophagie. Man könnte ihn also trinken. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Säure und auch wieder ein Genussmittel, was ich mir zufüge. Wenn ich es jetzt wirklich vernünftig machen möchte, verzichte ich mal die Tage auf den Kaffee. Wenn jetzt jemand einen ganz, ganz schlimmen Kaffeeentzug in den ersten Tagen hat, ja mein Gott, dann soll er mal 2, 3 Schlückchen Kaffee trinken, dann geht es ihm in der Regel besser. Er muss ja nicht leiden. Ja.
Mhm. Ich mag leider keinen schwarzen Kaffee, sonst hätte ich das vielleicht.
Kann man sich nach dem Fasten angewöhnen?
Sie sind ja ein Fan von Einläufen und ich spiele eigentlich auf was anderes hin, und zwar der Kaffeeeinlauf.
Ja, der gewinnt mehr und mehr an Bedeutung im naturheilkundlichen Bereich. Der Kaffeeeinlauf bewirkt in einem speziellen Blutkreislauf eine Aktivierung eines Enzyms, was dann wiederum eine 600- bis 700-fache Entgiftungsmöglichkeit in der Leber bietet. Deswegen wird er zum Beispiel bei der Chemotherapie den Patienten teils empfohlen, um stärker zu entgiften. Und ich merke es eben hier, wenn Menschen wirklich extrem stark unter Kopfschmerzen oder vielleicht auch mal einen Migräneschub leiden und die machen sich einen Kaffeeeinlauf, ist es sehr häufig so, nicht immer, hängt immer von der Art der Migräne ab, dass binnen weniger Sekunden wirklich der Kopfschmerz weicht. Ich kenne auch Menschen, die im normalen Leben einmal pro Monat einfach einen Kaffeeeinlauf machen, um für sich mal ein bisschen zu entgiften.
Das ist unglaublich. Also oben rein soll er oft ungesund sein, aber unten rein, es ist ja unten rum rein ist er dann gesund. Das ist interessant. Aber nochmal, was passiert genau im Körper, Friederike? Woher holt er sich die Energie? Denn erstmal braucht er ja die körpereigenen Reserven auf. Und dann, also wird dann die Muskulatur abgebaut oder was passiert?
Ja, also erstmal körpereigene oder erstmal was noch an Blutzucker im Blut und auch in der Leber ist, da gibt es noch so einen kleinen Glykogenspeicher. Das nutzt der Körper am ersten, zweiten Tag, um Energie zu haben. Und im nächsten Schritt, wenn dann kein Zucker nachkommt, geht er an den an die Eiweiße ran, Zellen, Muskulatur, DNA und baut dieses Eiweiß in der Leber um zur Energie. Das kann der Körper natürlich nicht auf Dauer machen, sonst würde er sich ja irgendwann abbauen und der Körper ist intelligent und geht dann her, letzten Endes auch zeitgleich, nimmt die Fettreserven und von denen hat jeder Mensch etwa, auch ein schlanker Mensch hat für 2 Wochen Fettreserven und die nimmt die Leber dann her und baut sie um in Energie in diese Ketonkörper. Und wenn man viel Sport macht, kommt man sogar noch schneller in einen hohen Fettanteil an Energie. Ansonsten ist man nach ein paar Tagen so bei einem Verhältnis 80-85% Energie aus Fetten, 10-15% aus Eiweißen. Ein bisschen Eiweiß bleibt auch immer, ist auch gar nicht schlimm, weil der Körper geht ja auch an die Zellen ran und baut die auch um und schleust ja auch Zellmaterial, Zellmüll auch aus. Hm.
Was ist mit Sex eigentlich? Wenn es mir gut geht, darf ich da mit meinem Partner auch Sex haben? Oder ist das zu anstrengend für den Körper?
Überhaupt nicht. Das ist ja was. Nein, ja, das ist was Schönes. Es ist eigentlich, hebt das Wohlgefühl beim Fasten auf jeden Fall auch noch, klar. Wenn man das möchte. Es gibt sehr viele Menschen oder gerade auch Frauen, die sind ein bisschen sehr sensibel in der Zeit, ein bisschen dünnhäutig. Und ich habe auch 80% Frauen in den Fastenkursen, die auch überwiegend sagen, sie wollen ihre Männer in dieser Woche gar nicht dabei haben. Das ist Geschmackssache. Ich habe meinen Mann also immer gerne mit dabei, der fastet auch mit, finde ich auch für Paare eine tolle Erfahrung, sowas einfach mal zusammen zu machen. Weil sonst entfernt sich der eine Partner. Der eine Partner macht eine tolle Erfahrung, die der andere nicht so richtig nachvollziehen kann. Und in der Partnerschaft ist immer schön, wenn man diese doch teils auch einschneidenden Erlebnisse gemeinsam macht.
Also gemeinsam mit mir wollte und will Philipp wohl auch in Zukunft nicht fasten.
Aber er wollte mich kulinarisch unterstützen, wenn man das denn so nennen kann. Und dann war auch der letzte Entlastungstag vorbei. Für mich kurz vor Mitternacht, aber noch nicht ganz.
Oh, es ist schon spät. Oh. Aber wenn man nebenbei fastet, dann macht man es eben auch nur nebenbei, ne? Und ich habe ein Paket bekommen von meiner Fastencoachin Friederike. Aha, da sind nämlich die Zutaten für die Fastenwoche drin. Was haben wir denn da? Sie hatte mir schon so ein bisschen was angekündigt. Ah ja, genau, der Fastentee und der Basentee. Ja, man trinkt ja viel, 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 quasi eigentlich nur. Was haben wir hier noch? Das Zahnöl. Das hat was mit der Entgiftung zu tun. Dann das basische Deo. Duschbad, auch basische Seife sozusagen. Wahrscheinlich hat das mit der Entgiftung alles zu tun. Was haben wir hier noch? Basenpulver. Ach ja, ich hatte es mir auch gesagt. Das ist, wenn man Kopfschmerzen bekommt und wenn es einem nicht so gut geht, sind viele Mineralstoffe drin, soll man das trinken. Oh, Schreck, was ist das denn? Ich halte hier einen Beutel in der Hand mit einem Krankenpflegeartikel und hier ist ein Schlauch drin. Eine Einlaufhilfe steht hier drauf. Okay. Mir war nicht bewusst, dass ich währenddessen auch noch Einläufe machen muss. Und ein Wachtee. Das ist gut. Das brauche ich wahrscheinlich, wenn der Kaffee wegfällt. Ich bin gespannt. Morgen geht's los. Ich habe ein bisschen Respekt. Aber das sage ich schon die ganze Zeit. Ich habe großen Respekt. Ich bin gespannt.
Ja, und Respekt zu haben, das ist schon mal die richtige Einstellung. Denn der erste Fastentag, der haut richtig rein. Oder durch. Wie man es nimmt. Dazu mehr in der zweiten Folge. Unsere kleine Welt. Die abgespeckte zweite Staffel. Buch, Produktion, Sounddesign und Sprecher. Ich, Fanny Juschten. Co-Autor und Sprecher, Philipp Michaelis. Falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.